Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. Ich bin Volker Pietsch und spreche mit Dr. Christian Rosinus. Am 23. Februar 2025 findet die nächste Bundestagswahl statt und im aktuellen Wahlkampf steht die Demokratie regelmäßig im Zentrum der Debatten. Gestritten wird über ihre konkrete Ausgestaltung, vermeintliche Defizite und mögliche Reformen. Zu diesen spannenden Themen starten wir die Podcast-Reihe Demokratie und Strafrecht und widmen uns heute dem Strafrecht als Mittel zur Kontrolle der Politik im demokratischen Rechtsstaat. Kurz gefasst, der Strafbarkeit von Politikern. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Die Frage nach der möglichen Strafbarkeit von Politikern betrifft eine weite Bandbreite an Sachverhalten. Diese reichen von offensichtlich strafbarem Fehlverhalten bis zu riskanten, aber rechtmäßigen politischen Entscheidungen. Häufig erhalten die zugrunde liegenden Sachverhalte auch eine große mediale Aufmerksamkeit. Zu strafrechtlichen Konsequenzen kommt es dabei nur in einem Bruchteil der Fälle. So denken wir hier beispielsweise an das Unglück bei der Love Parade 2010, das nach langjährigen Ermittlungen und 183 Hauptverhandlungstagen eingestellt wurde, oder die eingestellten Ermittlungen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021. Wir wollen dann heute ein paar interessante Beispielsfälle aus unterschiedlichen Bereichen besprechen. Diese können freilich nicht alle Facetten der Thematik abdecken, aber sie vermitteln einen Eindruck, wo das Strafrecht als Mittel zur Kontrolle der Politik in Betracht kommt und wo es in unserem demokratischen Rechtsstaat an seine Grenzen stößt.
Dann starten wir zunächst mal mit einem klassischen Beispiel, die Haushaltsuntreue. Was versteht man hierunter und gibt es Parallelen zum Wirtschaftsstrafrecht?
Als Haushaltsuntreue werden Fälle bezeichnet, in denen Gelder aus öffentlichen Haushalten, Bundes-, Landes- oder auch Kommunalebene pflichtwidrig ausgegeben werden und dadurch ein Vermögensschaden entsteht. Die Bestimmung der Pflichtwidrigkeit ist dabei aber nicht immer einfach, denn nicht jede riskante oder sich im Nachhinein als nachteilig herausstellende Entscheidung ist zwangsläufig pflichtwidrig. Politische Entscheidungen enthalten genauso wie unternehmerische Entscheidungen ein gewisses Grundrisiko. Hier kann eine Strafbarkeit der handelnden PolitikerInnen, also durch den Gedanken der Business Judgment Rule, begrenzt werden. Eine Pflichtverletzung kommt danach nur in Betracht, wenn die Bereitschaft, Risiken einzugehen, in unverantwortlicher Weise überspannt wird. Eine Strafbarkeit wegen Haushaltsuntreue kann außerdem ausschaden, wenn kein Vermögensnachteil nachgewiesen werden kann. Das kann vor allem bei spekulativen Investitionen der Fall sein, wenn sich noch kein Schaden realisiert hat. Denn wie auch im klassischen Wirtschaftsstrafrecht stellt eine Vermögensgefährdung nur dann einen Schaden dar, wenn sie bezifferbar ist. Wenn Investitionen getätigt werden, die zwar nach der Gesamtsaldierung wirtschaftlich neutral sind, die aber den haushaltsrechtlichen Vorgaben der Gemeinde widersprechen, ist umstritten, ob darin ein Schaden wegen eines individuellen Schadenseinschlags gesehen werden kann.
Wenn es um die Strafbarkeit von Politikern geht, stehen oft Bestechungsdelikte im Raum. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Wahl kann man sich ja die Frage stellen, ob Wahlkampfspenden eigentlich auch darunter fallen. Und falls nein, wieso nicht?
Betracht kommen hier zunächst die Tatbestände der Vorteilsnahme nach 33 Absatz 1 StGB und der Bestechlichkeit gemäß 332 Absatz 1 StGB. Eine Strafbarkeit scheitert aber regelmäßig an der fehlenden Unrechtsvereinbarung, die wie bei allen Bestechungsdelikten ein notwendiges Tatbestandsmerkmal ist. Hat der Rechtsprechung des BGH die keine Unrechtsvereinbarung vor, wenn die Spende nur der Unterstützung der Amtsausübung nach allgemeinen politischen Vorstellungen des Spenders dient. Das anders gelte für Fälle, in denen sich die Amtsträger absehbar mit konkreten Anliegen des Spenders befassen und dadurch der Eindruck der Einflussnahme entsteht. Für MandatsträgerInnen ist die Strafbarkeit von Bestechlichkeit und Bestechung in 108e StGB gesondert geregelt. Wahlkampfspenden stellen aber in der Regel auch hier keinen ungerechtfertigten Vorteil dar, sondern sind nach dem Parteigesetz zulässig und entsprechen den parlamentarischen Gepflogenheiten. Mehr zum Thema Mandatsträgerbestechung haben wir in den Folgen 116, 108, 19 und 205 besprochen. Die Folgen sind in den Shownotes verlinkt.
Die Strafbarkeit von Politikern kann ganz wesentlich durch die Immunität und Indemnität beschränkt werden. Was hat es damit auf sich?
Diese beiden Prinzipien sind in Artikel 46 des Grundgesetzes verankert. Indemnität nach Absatz 1 ist ein persönlicher Straffreistellungsgrund. Danach kann ein Abgeordneter niemals wegen seiner Abstimmung oder Äußerung im Bundestag oder Ausschuss gerichtlich oder dienstlich verfolgt werden. Eine Ausnahme gilt für verleumderische Beleidigungen. Die Indemnität gilt absolut und kann nicht aufgehoben werden. Die Immunität hingegen, nach Artikel 46 Absatz 2 bis 4 Grundgesetz dagegen, ist ein Prozesshindernis und gilt für alle von PolitikerInnen verübten Delikte. Allerdings besteht das Hindernis nur während des Mandats und kann vom Parlament durch Beschluss aufgehoben werden. Beide Mechanismen dienen der Funktionsfähigkeit des Parlaments und der freien Mandatsausübung.
Okay, das klingt jetzt nach sehr eindeutigen Grenzen für das Strafrecht. Wie sieht es denn bei heikleren politischen Entscheidungen aus? Gibt es da spezielle Strafausschließungsgründe?
Ja, definitiv. Ein historischer Beispielsfall etwas ist die Entführung von Peter Lorenz. 1975 haben Linksextremistinnen den CDU-Politiker Peter Lorenz entführt und mit seiner Tötung gedroht, um die Freilassung inhaftierter Genossinnen der Organisation zu bewirken. Entgegen der bisherigen Devise "Keine Verhandlung mit Terroristen" ist der Krisenstab der Bundesregierung auf die Forderung eingegangen, hat die Gefangenen freigelassen. Auch Lorenz wurde unversehrt entlassen. Das Vorgehen wurde kritisiert. Der Staat sei erpressbar und eine Strafbarkeit der federführenden Politiker wegen Strafvereitelung im Amt nach 258a StGB und Gefangenenbefreiung nach 120 StGB stand im Raum. Letztlich wurde eine Strafbarkeit oder Rückgriff auf eine ungeschriebene verfassungsrechtliche Notbefugnis abgelehnt. Die Bundesregierung sei demokratisch legitimiert, in besonderen Krisensituationen einen Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum geltend zu machen. Dieser können ex post nicht gerichtlich überprüft werden. Andernfalls wäre die Reaktion der Bundesregierung berechenbar und somit erpressbar. Einen spiegelbildlichen Fall bildete die Entführung von Hans-Martin Schleyer. Der damalige Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie wurde von einem RAF-Kommando entführt. Auch hier wurde die Freilassung nur im Austausch für eine Freilassung inhaftierter RAF-Mitglieder in Aussicht gestellt. In diesem Fall ist die Bundesregierung nicht auf die Forderung eingegangen, woraufhin Schleyer von seinen Entführern getötet wurde. Hier stellte sich die Frage, ob sich die politischen Entscheidungsträger wegen eines Enttötungsdelikts durch Unterlassen strafbar gemacht haben. Entscheidende Voraussetzung hierfür wäre eine Garantenstellung der Politiker nach 13 StGB. Eine Garantenstellung könne aber nur vorliegen, wenn eine entsprechende Handlungspflicht bestehe. Räumt man den staatlichen Akteuren jedoch einen Ermessensspielraum ein, kann mangels Handlungspflicht auch keine Garantenstellung begründet werden. Im Ergebnis ist auch hier wegen der speziellen Umstände des Einzelfalls und des Risikos der Erpressbarkeit ein Ermessen anzunehmen, sodass eine Strafbarkeit ausscheidet.
Und das waren jetzt ja wirklich außergewöhnliche historische Beispiele. Gibt es auch alltäglichere Grenzen für die Strafbarkeit in staatlichen Strukturen, die sich beispielsweise aus der individuellen Verantwortlichkeit der einzelnen Akteure ergeben?
Sicherlich. Mögliche Grenzen der strafrechtlichen Verantwortung ergeben sich zum Beispiel beim Kausalitätsnachweis bei Gremienentscheidungen und der Zurechnung von Pflichtverletzungen bei Arbeitsteilung, so im Zusammenhang mit der Rolle von Aufsichts- und Genehmigungsbehörden. Da ist beispielsweise in der Kommunalpolitik relevant, wenn eine Stadtverordnetenversammlung eine Entscheidung trifft, durch die eine Gewässerverunreinigung im Sinne des § 324 StGB entsteht. Trifft die Stadtverordnetenversammlung eine für die Gemeinde finanziell nachteilige Entscheidung, kann eine Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht im Sinne des 266 StGB also eine Untreue in Betracht kommen. Ob eine strafbare Untreue vorliegt, hängt vom konkreten Einzelfall ab. Oft können sich die Stadtverordneten exkulpieren, wenn ihre Entscheidung zum Beispiel auf eine Stellungnahme der zuständigen Genehmigungs- oder Aufsichtsbehörde passiert. Bei vertikaler Arbeitsteilung besteht eine Parallele zu Compliance in Wirtschaftsunternehmen. Das trifft beispielsweise einen Oberbürgermeister in Bezug auf die ihm unterstellten Verwaltungsreferenten nun die Pflicht zur sorgfältigen Auswahl, Organisation und stichprobenartigen Nachkontrolle. Erfüllt der Oberbürgermeister diese Pflichten, kann er sie sich auf fehlerfreies Verhalten des anderen verlassen, gegebenenfalls exkulpieren.
Welches Fazit kann man jetzt aus diesen Beispielen und Erwägungen ziehen?
Ganz grundsätzlich sollte zunächst festgestellt werden, dass das StGB auch für Politikerinnen und Politiker gilt. Dies gilt im Übrigen natürlich auch für Tatbestände wie Beleidigung, Volksverhetzung oder Geheimnisverrat. Einschränkungen ergeben sich aber unter anderem durch die Immunität und Indemnität. Diese Einschränkungen sind auch für die freie Mandatsausübung und das Funktionieren des Parlaments essentiell. Das Strafrecht stößt an seine Grenzen, wo politische Entscheidungsfreiheit und staatliche Handlungsfähigkeit im Vordergrund stehen. Denn politische Entscheidungen sind oft komplex und riskant, was Ermessensspielräume notwendig macht und eine strafrechtliche Wertung erschwert. Dennoch bleibt das Strafrecht ein wichtiges Kontrollinstrument im demokratischen Rechtsstaat, um offensichtliches Fehlverhalten und Missbrauch von Macht zu sanktionieren.
Danke für diese Information und auch danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.